Heute mit Julia Labonte-Stoy, Coaching, Artist und Projektmanagerin.
Meine Karriere ist wirklich immer gewesen, auch die Musikwelt ein Stück weit zu verbessern. Tatsächlich, das war mir super wichtig und das war auch einer meiner Bedürfnisse, die vielleicht in meinem Job nicht so ausgelebt werden konnten. Auch wiederum aus Gründen der Zeit, aus Gründen natürlich des Profits, also aus diversen Gründen konnte ich das, was mir eigentlich am Herzen liegt, gar nicht so ausleben.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Julia Labonte-Stoy im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Julia arbeitete 25 Jahre in verschiedensten Positionen bei Warner Music, war dort unter anderem Head of Streaming und Head of Artist Relations. Heute ist sie als Coach und dabei weiterhin ja auch immer noch mit einem Bein in der Musikbranche tätig. Moin, Julia.
Moin, Alex. Schön, dass ich hier sein kann.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir fangen bei jedem Gast immer ganz vorne an, in jungen Jahren. Und deshalb direkt mal die Frage, ich glaube, du kommst aus der Kurstadt Bad Ems. Sehr bedeutenden Kurstadt Bad Ems, wie ich erfahren durfte. Das ist auch immer eine Reise für mich durch die regionalen Gegebenheiten Deutschlands oft, meinen Gästen. Was hat dich aus der Kurstadt in die Musikbranche verschlagen?
Ja, Bad Ems war meine Schule, da bin ich zur Schule gegangen und ich komme aus einem Örtchen, aus einem Dorf ganz in der Nähe von Bad Ems, aber natürlich noch kleiner. Und ich glaube, die Initialzündung für die Musikbranche war mein Vater tatsächlich. Weil mein Vater bei einem Label auch war, Zyx Music.
Ah, ja.
Indie-Label, die quasi, ja, ne, wer es nicht kennt, vielleicht so ein bisschen für Italo-Disco, haben damals so Italo-Disco hier nach Deutschland gebracht, importiert, aber auch so ein paar ganz coole Wickfield und Co., ein paar ganz coole Hits kreiert. Und da war mein Papa und ich glaube, er hat mir einfach ein bisschen bei der Ideenfindung geholfen, was ich denn mal werden möchte. Da war ich nämlich beim Abi noch nicht so weit, konnte mich da gar nicht entscheiden. Und er hat dann einfach gesagt, mach doch das, was ich mache. Du liebst doch auch Musik. Und tatsächlich, habe ich dann irgendwie gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und so bin ich bei Warner gelandet. Also habe mich dann beworben bei den Major-Labels direkt, das weiß ich noch. Also bin direkt auf die Großen gegangen, habe mich für eine Ausbildung beworben. Und Warner Music an dieser Stelle, schöne Grüße, hat mich dann aufgenommen. Und ja, dadurch sehr geprägt.
Und das klingt jetzt so, hat dich quasi die Musikseite besonders interessiert oder auch schon so ein bisschen so diese Geschäftswelt, Businesswelt?
Ich bin da ganz blauäugig ran. Also wirklich komplett, ich höre gerne Musik und ja, das wäre doch eine schöne Idee und habe mir damals noch gar keine Gedanken gemacht. Das hat doch meine Vorstellung, glaube ich, übertroffen, was das für ein Kosmos ist und was das bedeutet und wie so Karrieren entstehen. Da war ich an dem Punkt noch gar nicht, sondern es war einfach eine tolle Welt, die mich interessiert hat und die ich betreten durfte. Damals, ja. 98 war das.
Wie alt warst du da?
Ja, 19. Ich glaube,
direkt
19.
Nach der Schule.
Nach dem Abi, genau. Direkt nach dem Abi.
Wie ist das denn, wenn man aus Bad Ems in das große Warner-Büro kommt und mit diesen ganzen großen Namen zu tun hat? Ist ja letztendlich auch ein großes Unternehmen gleichzeitig so. Wie fühlt man sich denn dann?
Ich bin ja nach Hamburg gezogen. Ich glaube, da war der Umzug in so eine Großstadt wie Hamburg war eher aufregender als dann in dem Büro zu sein, weil das schon, kann mich jetzt an nichts anderes erinnern, außer dass es sehr welcoming war und ich da gut aufgenommen wurde. Und dadurch, dass ich die Ausbildung ja auch gemacht habe zur Kauffrau für audiovisuelle Medien, du kennst es, Alex.
Ja, genau.
Ich glaube, du hast genau die gleiche Ausbildung gemacht.
Ja.
Durfte ich auch jede Abteilung besuchen. Und innerhalb der Abteilung gibt es natürlich dann nochmal ganz unterschiedliche Dynamiken und auch, ne, wieso so die kleinen Zusammenhalte. Also das war natürlich super aufregend, aber ich glaube, das Aufregende war wirklich ja der Umzug in die große Stadt und natürlich dann das, was so ein Major Record Industry, was das mit sich bringt an Abendveranstaltungen, einfach die Möglichkeit, die Welt zu erleben.
Klar. Und wenn du so überlegst, das frage ich auch immer gerne, es ist, glaube ich, heutzutage gar diese Ausbildung gar nicht mehr so, sag ich mal, bedeutend vielleicht. Aber wie viel konntest du so vielleicht an Praxiswissen mitnehmen aus so einer Ausbildung? Oder glaubst du generell, so eine Art von Ausbildung ist wichtig für das, was man später tut?
Ich glaube, dass die Ausbildung hatte auf jeden Fall nur positive Seiten für mich damals, also so auch die mit Auszubildenden, so die Connection untereinander. Es war auch sehr vielseitig. Also da war nicht nur Musikindustrie, da war auch bei dir sicher ja auch damals, ja. Ich weiß auch viel Fernsehen, aber es waren auch Casting-Agenturen dabei. Also einfach ein sehr Deep Dive in die Medienwelt,
ja.
Und die mitgegebenen praktischen Learnings waren schon so super hilfreich, gerade im Marketingbereich. Ich bin dann ja auch bei Warner, war ich lange Jahre im Marketing als Marketingmanagerin, und das war schon sehr fundierte Grundkenntnis, aber jetzt eher so als Generalistin, würde ich sagen, und nicht als Expertin. Also ja. auf die heutige Zeit vielleicht. Ich glaube schon, dass eine Ausbildung oder auch sonstige Schulung sehr gut ist. Wenn ich weiß, ich will in einem bestimmten Bereich arbeiten und mir da so deep dive wie möglich das Wissen zueignen möchte. Ja. Aber natürlich kam dann auch ganz viel in bei Learning by Doing dann.
Ja, genau. Also dann mit der Ausbildung fertig warst, bist du ja letztendlich bei Warner geblieben, wie wir auch schon gehört haben, in verschiedensten Bereichen. Wo ging es dann für dich los? War das dann die Marketingabteilung?
Ja, das war Marketingabteilung, und da war ich dann als Junior, auf einer Juniorposition bin ich Ich habe angefangen als Assistentin tatsächlich.
Ja.
Assistentin für A&R-Bereich, und das war gut. Das war spannend, ja. Weil da war genau das, was so am Ende, als ich quasi ausgestiegen bin, da war so Full Circle, weil ich habe eigentlich auch mit der engen Arbeit angefangen, mit den Managements, mit den Artists, natürlich auf einer anderen Verantwortungsbasis, aber trotzdem sehr eng. Und am Schluss, jetzt war ich ja auch, Artist Relation Abteilung geleitet. Das heißt, es ist so ein bisschen Full Circle Moment, 25 Jahre später.
Ja, du bist ja in vielen Bereichen gewesen. Ich fand das ganz interessant. Ich habe da versucht, mal so ein bisschen was abzulesen vielleicht sogar. Weil ich mich tatsächlich auch gefragt habe, was macht man denn zum Beispiel als Head of Streaming oder Head of Artist Relations? Das, was ich mir drunter vorstelle, habe ich gedacht, krass, so, wenn man sich das mal so aufschreibt, klingt das erstmal total gegensätzlich. So, ne? Head of Streaming klingt so total datengetrieben und in Algorithmus und technisch. Und als Head of Artist Relations ist man ja eher dann, das sind ja die sogenannten Soft Skills oder People Skills, nennt man das, glaube ich, ne? So empathisch, kontaktfreudig, also relativ gegensätzlich. Also du bist da so in alle Bereiche wirklich auch reingegangen, und das hat geklappt.
Ja, also das ist auch gegensätzlich, aber schließt sich gar nicht aus. Und ich würde sagen auch, dass ich da das Vertrauen hatte, die Position zu machen, zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass ich da breit aufgestellt bin. Also mich interessieren sowohl die datenbasierte Entscheidung, und gerade in der Musikbranche ja super wichtig, würde ich jetzt vielleicht als ersten Tipp in die Richtung Artist, natürlich wichtig, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Auf welche Plattformen fokussiere ich mich? Wie kann ich es schaffen, das Engagement da, also da Daten lesen zu können? Sehr wichtig. Streaming-Bereich war, als ich ihn geleitet habe, und wir haben auch erweitert, also ich habe da auch wirklich ein Team aufgebaut, habe Streaming-Managerinnen eingestellt und geführt als Team, aber da wurde die Arbeit mit den Daten auch immer wichtiger, in Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen, ne? Also es gab natürlich auch die Data Scientists bei uns, und ich finde es aber sehr spannend, also neue Technologien, gerade in der Musikbranche, da habe ich ja auch dann von der DAT-Kassette bis über ja. die CD und ich habe auch im Club-Department mitgearbeitet, das heißt auch noch Vinyl rausgeschickt an die DJs. Auch so eine Leidenschaft von mir auf jeden Fall, die elektronische Musik immer schon gewesen und habe auch den eine Dance-Abteilung geleitet. Und ja, das sind mal alle möglichen Technologien und alle möglichen Formate, sowohl haptisch als dann auch natürlich digital. Und das finde ich super spannend. Und auf der anderen Seite schon immer eine große Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten. Und dieses Relations, also zusammen an einem Ziel zu arbeiten, an einer Karriere zu arbeiten, das war schon immer oder ist schon immer eine sehr große Leidenschaft von mir auch gewesen.
Was waren so die größten Projekte, an denen du dann gearbeitet hast?
Also auf lokaler Basis. Ich habe sowohl internationale Projekte gearbeitet. Da war zum Beispiel von ganz früh auf Charlie XCX, die ja heute wirklich durchschlagen Erfolg dann hat mit einer, finde ich, großartigen Kampagne, der Bread Summer. Also das sehe ich mit Marketingaugen wirklich genial. Aber weiß auch, dass sie da ganz viel als Künstlerin einfach selbst mitbringt und einfach eine ganz, ganz kreative eigene Vision hat von ihrer Musik oder von sich als Künstlerin. Und hat dann auf lokaler, glaube ich, Robin Schulz ist sicherlich erwähnenswert. Da habe ich bei der ersten Single schon mitgearbeitet und zusammen mit dem Team da mehrere Alben gearbeitet, auch ganz erfolgreich als auf internationaler
sehr,
Ebene.
Sehr sogar.
Erfolgreich. Bis heute, ne? Und ja, das ist so eine langfristige Artist-Karriere so mitgestaltet zu haben, ist auf jeden Fall ist ein tolles Gefühl auch, weil das am Ende erfüllend ist für viele. Und Frieda Gold ist ein Thema auf jeden Fall, die ich auch von Anfang an mit begleitet habe und lustigerweise heute wieder. Also wir haben heute, kann ich ja vielleicht kurz vorgreifen, ich bin jetzt seit letztem Jahr selbstständig, also habe dann irgendwann auch entschieden, meinen eigenen Weg noch ein bisschen mehr zu gehen und habe mich selbstständig gemacht. Und da letztes Jahr gab es einen Anruf und da war Andi und Alina dran von Frieda Gold und haben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihnen im Team zu arbeiten, weil sie sich selbst auch auf so eine eigene Reise begeben haben, so ähnlich wie meine, also so auf eigenen Beinen stehen, selbst aufstellen und ein bisschen sehr selbstwirksamer das zu gestalten. Und sie haben auch ihr eigenes Label gegründet, Haus aus Gold. Und ich arbeite da jetzt mit im Team und das auf Freelance-Basis. Marketing-Management kann man jetzt im weitesten Sinne sagen. Projektmanagement, ja. Marketing-Management. Und das ist schön, weil das sind auch lang gewachsene Beziehungen und Relationships. Und das ist wirklich schön, das zu sehen, dass es so nachhaltig auch ist.
Ja, lass uns da vielleicht später nochmal im Gespräch nochmal tiefer drauf eingehen. Was mich vielleicht jetzt auch nochmal interessieren würde, bei der Warner-Zeit, du hast es jetzt gerade auch gesagt, so viele zum Teil auch sehr erfolgreiche Acts und wenn man da so in jungen Jahren reinkommt, quasi immer dabei bleibt, immer in der im Unternehmen bleibt, fällt es dann einmal schwer, so ein bisschen, sag ich mal, auf dem Boden zu bleiben oder auch so ein bisschen zu wissen, dass einem auch nicht immer alles gelingen wird? Also ist das dann so, dass man denkt so, ja, also dass die Gefahr da ist, so dieses, ey, ich, alles, was ich anfasse oder was wir anfassen, das wird super.
Mhm. Naja, dass das nicht der Fall ist, dass alles, was man anfasst, super wird, das habe ich dann früh erfahren, weil ich würde sagen, bin mit der gleichen Leidenschaft in jedes Thema reingegangen, aber das geht nicht jedes Thema geht auf. Also da ist ja so ein bisschen so, sagt man, zehn Themen werden released und eins ist dann erfolgreich so ein bisschen. Aber die Bodenhaftung war, würde ich sagen, immer da, weil das einfach immer wieder jede Zusammenarbeit und jede Release mit einer eigenen Kampagne auch ausgestattet wird und mit einem eigenen Tailor-Made-Konzept sozusagen. Also ist die Bodenhaftung schon da gewesen, aber was auf jeden Fall irgendwann bei mir nicht mehr so war, war einfach auch die Abgrenzung zwischen was ist Beruf, was ist privat, also so das Work-Life-Balance war alles live, mein Work war mein Life und Und was mir dann irgendwann so einfach fehlt, war so ein bisschen auch der Purpose dahinter. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, aber das war so ein Aha-Moment, der mich dann auch wirklich auch dazu zwang oder auch dazu brachte, drüber nachzudenken, wer bin ich denn jetzt auch überhaupt geworden in den 25 Jahren, ne? So, wenn man klein und jung anfängt und dann in so einer Struktur aufwächst, sich davon tragen lässt, ist der Tellerrand manchmal weit weg und zu gucken, was gibt es denn noch da draußen.
Und das ist wahrscheinlich auch recht bequem, sage ich mal in Anführungsstrichen, bequem, wenn man da in dem Unternehmen ist. Man kann sich auch mal verändern in einer anderen Abteilung und irgendwie bleibt man immer so da, ne, und denkt wahrscheinlich gar nicht drüber nach und fährt einfach so auf dem Zug so ein bisschen weiter.
Voll.
Ja.
Ja, kann ich nur sagen, genauso unterschreiben. Also man fährt auf dem Zug mit, der bequem, ja, der auf jeden Fall, der einfach immer fährt. Ich glaube, das war eher der Punkt, ne? Der ist einfach gefahren und das ist einfach eine Schnelligkeit und eine Taktung, wo dann einfach die Zeit, darüber nachzudenken, ist es überhaupt noch das, was mich erfüllt oder was ich auch möchte, gar nicht da war. Oder die nimmt man sich nicht. Und das denke ich mal, ich mache ja heute viele Coachings, auch in der Musikbranche, mit Musikschaffenden, mit Artists. Und genau das, diese Reflexion zu schauen, ist das, was ich da mache, so ist es überhaupt noch das, was ich möchte, die nimmt man sich selten. Ja. Oder auch denkt man, ne, ja, man denkt nicht viel drüber nach. Es sei denn, irgendwas stimmt nicht. Und das ist immer der Punkt, ne? Es sei denn, wenn irgendwas dann nicht mehr stimmt, sei es der Körper sagt, nee, ich kann so nicht mehr, oder auch, ne, das Mind sagt so, das ist nicht mehr. Dann ist spätestens der Zeitpunkt, sich hinzusetzen, zu überlegen, okay, woran liegt es genau? Was sind denn die Umstände?
Jetzt hast du das ganz gut beschrieben, wie du dich sozusagen gelöst hast von dem Job von Warner Music. Aber wie viel schwieriger war es denn, dich dann am Ende dazu zu entscheiden oder auch so das bewusst zu machen, dich selbstständig zu machen?
Tatsächlich. Als ich bei Warner aufgehört habe, war natürlich dann für mich die Frage, okay, was möchte ich jetzt? Also möchte ich jetzt wieder weiter so machen und mich um Posten, Positionen in der Musikwelt bewerben? Was möchte ich tun? Möchte ich ins Artist-Management gehen? Ich habe auch quasi mit Artists sehr eng zusammengearbeitet, auch in Management-Richtung. Wäre eine Option gewesen, sowas anzustreben. Aber da habe ich so für mich gemerkt, möchte mich wirklich erstmal genau kennenlernen und auch meine Stärken nochmal genau beleuchten und das, was ich wirklich auch der Welt vielleicht geben möchte in meinen nächsten beruflichen Jahren noch. weil das war, eigentlich ist es ein Motor meiner Karriere ist wirklich immer gewesen, auch die Musikwelt ein Stück weit zu verbessern, tatsächlich. Das war mir super wichtig und das war auch einer meiner Bedürfnisse, die vielleicht in meinem Job nicht so ausgelebt werden konnten, auch wiederum aus Gründen der Zeit, aus Gründen natürlich des Profits, also aus diversen Gründen konnte ich das, was mir eigentlich am Herzen liegt, gar nicht so ausleben.
Was würdest du denn aber sagen, hast du aus dieser Major-Musikwelt so mitgenommen? Jetzt hast du nämlich beschrieben, so wie du dich eigentlich löst. Das klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so positiv. Ich weiß jetzt nicht, ob es negativ ist. Zumindest, also, naja, ich wollte mal so ein bisschen so zu mir selber finden. Das ist auch so einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich will aber auch was verändern. Aber was würdest du sagen, hast du so fachlich oder auch persönlich nochmal so mitgenommen aus dieser Welt?
Ganz viel Team Spirit auf jeden Fall. Weil ganz unterschiedliche Gewerke arbeiten an einem Ziel und an dem Erfolg. Das ist natürlich, was ist der Erfolg, was die Definition des Erfolges für das Projekt ist, ne, unterschiedlich. Aber das großes Teamsbild, ganz viel Fachwissen. Also wirklich dadurch, dass ich selbst in Marketing so lange arbeiten konnte. Ich war auch in meinem PR-Bereich, habe Streaming-Abteilungen geleitet, Social Media und so weiter und so fort und ganz viel Wissen, würde ich sagen, und ansonsten eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein, würde ich sagen, habe ich mitbekommen. Na, auch früh sowas wie Themen, ne, meine Projekte dann vorgestellt vor der Company oder auch natürlich versucht, die Partner zu überzeugen, zu supporten und mitzumachen. Und da gehört, glaube ich, auch schon viel bisschen Selbstbewusstsein hinzu. Deshalb, ich kann heute, kann ich auf einer Bühne stehen und was moderieren oder auch im Panel sitzen. Ja. Und weil mir das einfach sehr viel Spaß macht und weil ich das, was ich da ich möchte es ja gar nicht verkaufen, sondern erzähle vielleicht auch wirklich liebe und lebe. Also das sind so die Sachen, die mir jetzt einfallen.
Ja, vielleicht kannst du einmal beschreiben. Jetzt haben wir gesagt, du bist Coach. Was bedeutet das? Also was genau, womit beschäftigst du dich so den ganzen Tag? Oder vielmehr, was bietest du da an? Mhm.
Also ich biete am Ende ein holistisches Coaching an. Das bedeutet umfassend, also nicht nur ein Coaching im Gespräch, sondern wir können auch mit Embodiment arbeiten. Also als kleines Beispiel Atmung, nicht vergessen zu atmen, gerade das ist schnelllebig und wir sind im Dauerstress, kann man so sagen. Also es ist quasi ein Dauerstressmodus in der Branche. Und die Sachen müssen schnell passieren, alles mit Termindruck. Und da wirklich auch Ruhepausen einzulegen, ist sehr super wichtig. Also es ist einfach sehr wichtig, auf den Körper zu hören und da auch Ruhepausen einzufahren, die wiederum zu Regeneration und Aktivierung führen. Also da, und der Atem ist am Ende der kürzeste Weg zu dir selbst. Also durch den Atem einfach sich zu regulieren, das Nervensystem zu regulieren. Also das ist so ein bisschen diese holistische Betrachtung, da zu schauen, wie sind meine Coaches aufgestellt, was haben sie für ein Lifestyle, ist es gesund? Ganz, ganz klar, also sowohl das Emotionale als auch das Körperliche. Und dann biete ich Workshops an, also wenn ich zum Beispiel als Artist nicht so genau weiß, in welche Richtung möchte ich gehen, möchte ich mich, was für eine Message möchte ich nach draußen tragen und was ist meine Artist Identity, dann helfe ich in einem Workshop das rauszufinden, auch festzuhalten und dadurch einen Fahrplan zu entwickeln, wie ist meine Zielgruppe, was sind die Fokuspartnerinnen, mit denen ich mich aufstellen möchte. Also das ist auf jeden Fall ein gerne genutztes Tool, mit dem ich auch viele schöne Erfahrungen mache, weil es einfach so individuell ist. Und weil ich da, glaube ich, auch wirklich aus der eigenen Erfahrung gut nachvollziehen kann, wie es sich anfühlt. Weil am Ende, hatte ich ja kurz erwähnt, ich habe einfach auch gelebt und gemacht, aber ich habe dann gar nicht wirklich gewusst, was mein Purpose, also warum mache ich das, was möchte ich denn aussagen, was möchte ich erreichen, was möchte ich denn nach draußen tragen, und das ist einfach eine total wichtige Basis, um das auch authentisch zu machen, also die Art des Workshops, und daraus erfolgen dann natürlich auch Teamworkshops, biete ich an. Ich habe zum Beispiel gerade mit einer ganz tollen anderen Artist-Coach, Elena Schirm, an dieser Stelle auch, liebe Grüße an Elena, ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Das ist ein Workshop-Programm mit dem Titel The New ASAP. Und es geht ein bisschen darum, so ein bisschen dieses ASAP, alles muss schnellstmöglich passieren, zu rebranden. Und mit Struktur Teamflow zu erreichen, dass ein anderer Fokus liegt. Also der Fokus sollte liegen auf perform with pleasure, wenn man so möchte, und nicht not with pressure. Und dass dieser Dauerstress am Ende nicht die Resultate verbessert. Also das ist ganz toll, das bieten wir gerade den Firmen an und Companies aus der Branche. Und haben ja schon ein paar schöne Sachen vor.
Gibt es da so zwei, drei Tipps, die du jetzt vielleicht sogar einfach mit uns teilen kannst? Also, ihr hört ja viel Musikbranche zu. Viel Druck und Stress ist sicherlich jedem und jeder bekannt. Gibt es da so zwei, drei Dinge, wo du sagst, ey, vielleicht mal so als Einstieg, so achte mal darauf oder guck mal hier drauf?
Also am Ende kann ich da tatsächlich ganz kurz gerne auch die Methode, also wir haben ja The New ASAP, ist am Ende auch, ASAP steht da für Knowledge, also zu wissen, Selbstreflexion und die Stressfaktoren zu erkennen. Dann ist ASAP, S ist für Simplify, also genau diese zu entschärfen am Ende, zu priorisieren und da Klarheit zu schaffen. Und Align, also die Ziele, klare Ziele zu haben und eine bessere Zusammenarbeit. Und P ist für Perform, also quasi die nachhaltige Leistung und mit einer Motivation zu erreichen. Und für ein konkreter Tipp ist zum Beispiel wirklich einfach, sich die Zeit zu nehmen, auch im Team zu reflektieren. Also ja, sich auszutauschen und im Team. Und ich weiß, dass es natürlich, es gibt immer viele Möglichkeiten, irgendwo abzuladen, bei meinem Vorgesetzten, aber sich im Team hinzusetzen und zu gucken, wie sind unsere Strukturen, wie arbeiten wir zusammen, wie haben wir vielleicht auch das Team aufgestellt, weil wir sind alle Individuen, also wir sind alle unterschiedlich und keiner hat, wir haben nicht alle die gleichen Stärken und vielleicht haben die einen mehr Skills als die anderen, was aber nicht schlimm ist, weil wir uns gut ergänzen und das im Team anzuschauen, wie ist das Team aufgestellt, wo brauchen wir vielleicht nochmal Unterstützung, vielleicht ist die Unterstützung auch von außen nochmal nötig, um gewisse Prozesse zu optimieren.
Ja, wenn man jetzt so auf Artist-Seite guckt, du hattest letztens ja auf dem Reeperbahn-Festival ein ganz interessantes Panel, das hieß ganz treffend Stairway to Heaven oder Highway to Hell, das fand ich ganz gut. Mhm. Welche Strategien würdest du denn Künstlerinnen und Künstlern empfehlen, mit Stress und Druck umzugehen, insbesondere jetzt gar nicht vielleicht so, dass man sagt, das kommt jetzt von einer Plattenfirma oder Management, sondern einfach, das ist ja dieses alte Thema oder aktuelle Thema, dieses Social Media und so weiter, immer präsent sein, immer on sein.
Mhm. Ich glaube, da ist ein ganz großer Faktor, ist einfach dieses die Kreativität, also das Werk des Künstlers, das Schaffenswerk. Wofür mache ich das? Mache ich das aus Kommen? Also sich klar zu werden, hatte ich eben schon mal erwähnt, was ist für mich der Erfolg? Also ich würde zum Beispiel da als Tipp mitgeben, dass du dich hinsetzt und überlegst, was ist für mich der Erfolg? Ist der Erfolg, wenn ich 10 Nummer 1 Hits habe? Ist der Erfolg, wenn ich tolles Team aufgebaut habe und ein tolles Umfeld habe und in dem, das mir den Rücken zum Beispiel stärkt und frei hält und ich produktiv sein kann? Ist meine Produktivität aus kommerzieller Sicht? Ist die aus künstlerischer Sicht? Also was ist da mein Purpose ein bisschen? Und dann auch zu wissen, dass, glaube ich, nicht, dass du nicht immer produktiv sein musst. Also dass jede kreative Akt sozusagen auch einfach mal gibberish, fällt mir jetzt einfach nur ein als Wort, also quasi auch einfach mal Nonsense sein kann, aber des kreativen Akts Willens. Also sich die Zeit geben, der Kreativität auch mal freien Lauf zu lassen. Also da im Flow zu sein. Ich habe auch so ein Artist-Programm, das heißt auch Create Your Flow to Grow. Also sich da die Zeit zu nehmen und sich ganz klar gute Partnerschaften zu suchen. Also brauche ich im Management, brauche ich keins? Wo sollte mir das Management bei helfen? Brauche ich ein Label? Ist auch eine ganz große Frage. Sollte es ein großes Label sein, die ganz viel für mich machen können? Kann ich selbst viel DIY machen? Brauche ich nur einen Distributor? Du hast selbst ein Label, ne? Das weißt du auch, was die Needs da der Artist sind ganz unterschiedlich. Aber deshalb wichtig, die zu kennen, wenn ich selbst Artist bin.
Sind das so die typischen Themen, mit denen Artists zu dir kommen?
Ja, also tatsächlich ist das meiste Thema ist wirklich, wie kann ich von der Musik leben?
Ja.
Ne? Wie kann ich davon? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage auch, weil es sind nicht alle Artists gleich kommerzielle Number One Artists, die so viel streamen, dass sie davon leben können. Für die meisten Artists ist es ja so, dass es ein Potpourri aus vielen Einnahmequellen sein muss. Ne? Der Revenue Streams auch im Live-Bereich nicht leicht im Moment und die Konkurrenz ist da einfach groß. Also das sind so die Themen, wie stelle ich mich da auf? Aber darum geht es ja auch. Ich glaube, darum geht es nicht nur eine Artist-Karriere, darum geht es generell. Ich arbeite ja nicht auch nicht nur mit Artist, fokussiert mit kreativen Menschen, aber auch nicht nur. Und darum geht es ja sowieso, wie kann ich mich in meinem Leben so aufstellen, dass ich da in einem guten Fluss sein kann und die Balance aus Work-Life, da ist sie wieder, aber sehe ich auch so, dass die Balance gegeben ist.
Work-Life, die Balance, das ist nochmal vielleicht ein ganz gutes Thema, um das vielleicht auch nochmal so anzureißen. Du hast ja jetzt auch viel mit, auch bei Warner mit Artists zu tun gehabt, gerade so Head of Artist Relations, finde ich interessant, weil das vielleicht auch eine Herausforderung ist, vor denen viele stehen, dass man sagt, man ist einerseits vielleicht Label oder Management oder in irgendeiner Agentur und gleichzeitig gibt es dann die Artist-Seite und dann wird das vielleicht sogar, ja, wird das eine Freundschaft oder eine professionelle Freundschaft oder wie auch immer man das dann so nennt. Aber gleichzeitig ist es ja auch immer wieder Business, wo dann auch gewisse Entscheidungen getroffen werden müssen, die vielleicht auch nicht populär sind. Wie glaubst du oder wie machst du das? Wie kann man sich unter Umständen abgrenzen, dass es eben nicht zu emotional wird? Macht das überhaupt Sinn, von so Freundschaften zu sprechen? Oder sollte man da immer noch so eine klare Linie ziehen?
Ich glaube, es ist eine Verbundenheit. Wenn eine Freundschaften entstehen, entstehen Freundschaften, glaube ich, so oder so, weil einfach das Mindset so ähnlich ist, was dann aber, denke ich, trotzdem auch getrennt werden kann. Also zum Beispiel, ne, ich kann jetzt nicht, wenn ich für alle das gesamte Roster bei Warner zuständig bin, kann ich nicht immer nur ein Camp favorisieren, nur weil wir uns am besten verstehen. Also da eine Professionalität an den Tisch zu legen, die ich aber, glaube ich, also in meiner persönlichen Arbeit sowieso von Anfang an gelernt habe als Marketingmanagerin, weil ich, ne, konnte ich jetzt auch nicht priorisieren, ich gebe jetzt hier mehr Arbeit rein, sondern hat jede VÖ die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Trotzdem ist ein freundschaftliches Arbeitsverhältnis, finde ich, trotzdem gut, weil es die Türen öffnet für Offenheit. Und da, um jetzt vielleicht auch mal was Kritisches anzumerken, hatte ich so oft das Gefühl, und deshalb ermutige ich gerade in meiner heutigen Arbeit dann als Selbstständiger, als Coach, da offen mit sich zu sein. Also erstmal angefangen bei dir selber, dass ich mit mir offen bin. Was möchte ich wirklich? Was kann ich auch leisten? Was kann ich geben? Und dann natürlich auch mich traue, das auszusprechen und zu besprechen.
Ja.
Ich hatte eher oft das Gefühl, dass natürlich, wenn ich ein Anliegen habe, hier, wir würden uns wünschen, dass ihr das uns liefert, da natürlich oft auch die Bereitschaft da war, das zu machen, aber am Ende nicht die Kapazität. Und da offen darüber zu sein, was kann ich erwarten, was könnt ihr von uns erwarten. Also ganz klares Expectation Management, in vielen Bereichen sehr, sehr wichtig. Aber Expectations zu managen und auch offen zu sein, auch konstruktive Kritik aussprechen zu können, eine Fehlerkultur zu erlauben und auch einfach gemeinsam an dem besten Ergebnis arbeiten zu wollen.
Ja, das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Überleitung, du hast es eben schon erwähnt, dass du auch für andere Acts weiterhin tätig bist als Freelancerin, aktuell dann ja Frieda Gold, die jetzt ihr eigenes Label House of Gold gegründet haben und deine Unterstützung benötigen. Was genau bedeutet das, wenn man jemanden wie dich dazu holt? Welche Unterstützung brauchen Acts dann? Weil sie haben ja jetzt kein Label mehr, sie machen es selber.
Genau, sie haben jetzt einen Distributor bei Control New Media und machen es selber und sind natürlich jetzt sehr tief in ihren eigenen Prozessen drin. Also ich würde sagen, all das, wo früher die Abteilungen bei dem Major waren, haben sie jetzt selbst. Und ich unterstütze tatsächlich einfach dabei, das zu koordinieren, die Assets zu erstellen. Was wollen wir nach draußen tragen? Wie ist unsere Vision? Mit wem können wir uns da, wen können wir an Bord holen? Was sind externe Partner, die es umsetzen können? Und Bindeglied zum Distributor kann ich sein, mit dem Management eng zusammenarbeiten. Also ich bin quasi ein Part Projektmanagement, arbeite da eng mit Frieda Gold, also Alina Andi und dem Management zusammen. Das ist in dem Fall genau. Bin ich quasi part of the team und wir sind jetzt ein kleineres Team, aber das ist auch effektiver und effizient. Das ist auf jeden Fall, da kommen diese sehr schöne Sachen noch, auf die sich alle freuen können. Und das macht total Spaß, muss ich sagen. Also jetzt nach den ersten Monaten Zusammenarbeit, das macht mir super viel Spaß. Glaube auch aus dem Grund, weil wir uns gut kennen, weil wir offen und ehrlich sein können und auch eine künstlerische gleiche Vision haben. Und mit anderen Acts arbeite ich zusammen ganz im Newcomer-Aufbau, also quasi helfe dabei, das richtige Label zu finden, helfe dabei, den richtigen Ausdruck zu finden. Also das ist quasi so die ersten Schritte vom Kreativworkshop, vom Artist-Workshop, wer möchte ich sein, hin zu Umsetzung, in die Umsetzung kommen. Wen brauche ich dafür? Wie kann ich das umsetzen? Und dann vielleicht noch um eins, das sind so ein bisschen so die drei Bereiche. Und dann helfe ich aber auch natürlich etablierten Artists dabei, auch nachhaltig ihre Karriere weiterhin gestalten zu können. Gerade wenn es erfolgreich ist und gerade wenn die Demands von allen Seiten groß werden, ist es super wichtig, da eine sehr starke, gesunde Basis zu haben, einen guten Lifestyle zu haben, zu wissen, warum ich das Ganze tue, bevor von allen Seiten gezerrt wird. Also auch so ein bisschen die Arbeit bei nicht so erfahrenen Künstlern, die aber Künstlerinnen, die erfolgreich sind. Und ja, da will ich jetzt auch noch vermehrt noch reingehen, weil das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, gerade im schnelllebigen Zeitalter von schnellen Artist-Karrieren, die halt auch durch einen TikTok-Trend, sage ich jetzt, oder was auch immer, super schnell passieren können, wo der Background aber gar nicht gegeben ist, da noch unterstützend zu wirken. Und dann ist mir auch noch ein sehr wichtiges Anliegen, auch wirklich vor allem mit der Flinter und LGBTQI+-Community und BIPOC-Community verstärkt zu arbeiten, weil da ist wirklich noch einiges an Sichtbarkeit und an Equality zu tun in der Branche.
Ja. Ja. Was kann man da tun?
Also am Ende geht es schon darum, sichtbar zu machen. Es gibt schon viele Initiativen, die natürlich auch von Organisationen wie Music Be Woman und Music Commission und so unterstützt werden. Aber auch, wir wissen auch alle, hier werden Budgets gekürzt und wurden gekürzt. Also geht es wirklich darum, diese Sichtbarkeit zu erhalten und die Community einfach zu stärken. Also mein Wunsch zum Beispiel wäre, und vielleicht, wenn es jetzt jemand hört und fühlt sich da angesprochen, wäre zum Beispiel zu Branchen-Events wie dem Reeperbahn-Festival auch ein Community-Get-Together zu machen. Also sowas wie ein Hub zu etablieren, dass die hier auch die Vernetzung vor Ort stattfinden kann.
Ja.
Mal gucken. Ich arbeite noch dran.
Ja, genau. Nochmal zurück zur Freelance-Tätigkeit, weil du das ja vorhin auch schon einmal gesagt hast, es gibt viele Artists, die sich überhaupt fragen. Und das, ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Braucht man denn überhaupt ein Label? Was braucht man denn überhaupt für Partner, Partnerinnen? Ist das jetzt etwas, du hast ja jetzt nun auch lange die Branche begleitet. Wie ist so dein Blick auf das Label der Zukunft, beziehungsweise wie viel Label gibt es denn in Zukunft noch? Oder ist das dann am Ende irgendwie dann, dass einfach alle das nur noch selber machen?
Das hoffe ich nicht. Kann schon die Vorzüge einer Label-Unterstützung sehen, wenn das genau das ist, was ich als Artist brauche, um veröffentlichen zu können. Ich finde auch die Möglichkeiten, also die Angebote sind ja mittlerweile durch die ganzen Distributor vielseitig. Also ich kann einfach selbst entscheiden. Am Ende geht's ja auch schon darum, wie viel Shares gebe ich ab, also wie viel von meinen Einnahmen gebe ich ab für eine Arbeit, die dann vielleicht mein Label für mich macht oder mein Distributor. Also ich hoffe, dass es die Möglichkeit nach wie vor gibt, weil für manche Artists ist das genau das Richtige, weil sie sich dann einfach konzentrieren können auf andere Sachen, wie ne, kreative Schaffen und sagen können, ja, die Arbeit wird mir abgenommen, ich gebe dafür auch ein paar Prozente ab, aber nichtsdestotrotz bringt mich das langfristig nach vorne. Und trotzdem ist die Entwicklung dahin, dass es mehr DIY geben wird und gibt und mehr Möglichkeiten. Und selbst Musiker bringen jetzt Plattformen. Ich glaube, James Blake oder so hat ja auch was gelauncht. Also bringen Plattformen, die vielleicht aus ihrer eigenen Erfahrung auch geboren werden, auf den Markt. Und somit erweitern sie das Angebot in der Art, wie ich Musik veröffentlichen kann. Und was auf jeden Fall auch eine Entwicklung ist, ist, dass die Labels sich breiter aufstellen. Also es ist als Label nicht nur die Musik vermarkte, sondern auch natürlich die Merchandise-Kollektion, die Partyreihe dazu. Ich habe selber vor 20 Jahren ein Party-Collective in Hamburg gegründet, fällt mir dazu gerade ein.
Ja.
Wir waren ein bisschen früh, glaube ich. Also Love Gang hieß unser Party Collective in Hamburg und wir waren wirklich sehr, würde ich sagen, sehr, das Konzept war schon sehr dem nah, wie es heute ist. Wir haben Musik veröffentlicht, wir hatten einen Kampagnensong, Boris Lugosch hat den damals noch produziert, ganz tolle Nummer und hatten Merch-Kollektion. Also hätten wir das damals schon professionell gesehen, würde ich sagen, wäre daraus sicherlich ein sehr erfolgreiches Collective geworden. Ja. Jetzt ist es einfach eine schöne Erinnerung und ein schönes Herzensprojekt gewesen, weil da war auch schon immer der Claim, everybody is welcome. Darum geht's, ne? So, dass wirklich alle willkommen sind und wir doch auf dem Dancefloor zusammenfinden können.
Ja, zusammenfinden ist auch nochmal mein Stichwort, nämlich mit der Frage, ob du denn glaubst, dass es zukünftig mehr Freelancerinnen und Freelancer geben muss, um eben das, was du beschrieben hast, die Artists zu unterstützen, die so ihre Bausteine zusammenpuzzeln wollen oder einige Bausteine selber behalten wollen. Also braucht es da mehr Personal? Gibt es genug Personal für das, was du ja jetzt auch machst?
Mhm. Ich glaube schon, da ist noch mehr Bedarf. Also ich kann mir vorstellen, dass der Schritt, den ich gemacht habe, aus der Festanstellung in der Musikbranche hin zu einer selbstständigen Tätigkeit, den auch einige andere gemacht haben und immer wieder machen werden, dass es ein sehr sinnvoller Schritt ist.
Ja, und einfach gleichzeitig ist es aber so, dass du im Grunde genommen, wenn ich jetzt überlege, Frieda Gold, die rufen dann dich an. Die rufen ja dich an, weil sie dich kennen. Also im Grunde so Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Eigentlich kommst du ja auch dann nur so an solche Jobs.
Ja, aber trotzdem habe ich ja im Laufe der Zeit, hat sich ja jeder wahrscheinlich ein Netzwerk aufgebaut an Kontakten. Ja. Genau. Und genau das Netzwerk, mit dem arbeite ich jetzt auch. Plus erweiter, das ist vielleicht auch nochmal ein Plädoyer für die Co-Creation. Also ich liebe es einfach, aber das ist auch ein Learning, was aus all den Jahren Musikindustrie ist, Co-Creation. Ne? Der Musik-Act B mit dem Musik-Act C und ein Remix hier und ein Feature da. Und was daraus halt nochmal an neuen Dynamiken entsteht. Deshalb, ich liebe das gerade auch, mich mit anderen Coaches zusammenzutun und Sachen zu kreieren, die wir dann anbieten. Bin jetzt auch mit einer anderen Coach auf Festivals unterwegs und wir machen dann auf dem Festival vor Ort einen kreativen Workshop für die, die auf dem Festival sind, die ja auch offen für Musik sind und für kreativen Prozesse. Also cool. Das, da freue ich mich super drauf, das wird gut. Und dann gibt es auch die ganzen Messen, also Reeperbahn Festival bin ich vor Ort, dann gibt es die ADE, das ist der Amsterdam Dance Event, da mache ich auch mit einer Coachin, die vor Ort arbeitet, ein Programm und IMS ist Ibiza Music Summit und so weiter. Ja.
Jetzt hast du große und kleine, erfolgreiche und vielleicht nicht so erfolgreiche Artists jetzt auch viele Jahre begleitet, gesehen. Was sind denn so die Dinge, die du jetzt auch gerade aufstrebenden Acts gerne mit auf den Weg geben möchtest oder könntest? Was zeichnet insbesondere die erfolgreichen Acts denn aus?
Erfolgreiche Acts stehen hinter dem, was sie tun. Also sie glauben an ihre Kunst und an ihr Können. Kreiere deine eigene Vision, also verlass dich nicht zu sehr auf anderen Input, auch wenn natürlich viele Expertinnen mit guten Meinungen kommen, aber vertraue auch deinem Bauchgefühl und deiner Intuition. dann auch nochmal, nicht jeder kreative Prozess muss produktiv sein. Probier dich aus. Probier in verschiedene Richtungen. Trau dich auch mal, edgy zu sein. Also trau dich auch mal, vielleicht musikalisch in eine neue Richtung zu gehen. Oder visuell in eine neue Richtung zu gehen. Trau dich, vielleicht auch mal in andere Kulturbereiche reinzuschauen, sei es jetzt die Literatur oder auch Film und Fernsehen, und versuch das alles in deine Arbeit einzufließen. Und ganz wichtig, stell dich gut im Team auf. Also ich bezweifle, dass man ganz, ganz alleine, wirklich DIY, just by yourself, so weit kommt. Versuch dir wenigstens Sparring-Partner zu holen, regelmäßigen Austausch, schließ dich Gruppen an oder Initiativen, wo man sich austauschen kann unter den Artists. Ja. Und es gibt natürlich auch trotzdem viele Artists, die wirklich gar nicht wissen, wo sie anfangen. Dann höre den Podcast von Alex.
So ist es. Jetzt hatte ich dich eingangs gefragt nach den erfolgreichsten Projekten, an denen du gearbeitet hast. Was mich vielleicht nochmal so abschließend interessieren würde, was sind denn so, oder gab es besondere Artists, besondere Künstlerinnen und Künstler, die dich vielleicht besonders geprägt, also persönlich geprägt oder persönlich nachhaltig beeindruckt haben, so von ihrer Art oder wie sie so auf die Dinge geblickt haben?
Also ich kann eigentlich sagen, dass jedes Gespräch, was ich mit den Artist hatte, wirklich interessant war. Also
ja, das ist mir zu allgemein. Ja, gibt's nicht so Persönlichkeiten, wo du dann sagst so, wow, krass?
Wow, krass. Udo?
Ja.
Natürlich, Udo Lindenberg. Einfach auch über all die Jahre. Und mit der Karriere, also und auch so mit der Einstellung, also das ist eine super, super prägende Person.
Ja.
Definitiv.
Okay. Okay. Auch so nochmal abschließend würde ich von dir gerne wissen, so, du bist jetzt in der Selbstständigkeit angelangt, du wirkst sehr ausgeglichen und zufrieden. Ich kann mir vorstellen, so der Weg dahin war bestimmt auch jetzt nicht so total easy und locker. Was sind so deine persönlichen Strategien, um dir das so zu erhalten und jetzt nicht auch vielleicht in der Selbstständigkeit auszubrennen?
Oh ja, davon habe ich gehört. Ja, dass, ich habe, glaube ich, wirklich, ich nenne es mal meine heitere Gelassenheit innerlich. Also ich sehe die Dinge, ich stecke mir keine zu hohen Ziele, sondern ich befinde mich eher auf dem Weg. Und der Weg führt mich dahin, wo ich dann hinkomme. Und das ist vielleicht gar nicht das Ziel, sondern das habe ich gar nicht konkret. Ich freue mich einfach über die Möglichkeiten, die ich habe, mit tollen Menschen zu arbeiten, mit tollen Künstlerinnen zu arbeiten, aber auch mit der Industrie zu arbeiten. Und ich sehe auch eine Bereitschaft da, den Anspruch, den ich habe, nämlich die Musikbranche auch ein bisschen ein Stück weit zu verbessern und vielleicht zu helfen, zu einem besseren Ort zu werden, weil mir geht es nahe zu sehen, wie Mitarbeitende der Musikbranche in die Burnouts gehen. Und die Zahlen werden leider nicht besser, sondern tendenziell eher schlechter. Und deshalb ist da mein Ansporn ganz klar, das weiterhin einfach so weiterzumachen. Ja, keep on going. Keep on going. Und ich habe tatsächlich auch dadurch, dass ich jetzt ein bisschen flexibler in meiner Zeitaufteilung bin, habe ich einfach für mich gute Routinen etabliert. Also ich gehe jeden Tag zum Yoga und mache da einfach auch einen Tagesablauf, der für mich, der mir auch erlaubt, einfach mit sehr aufgeräumt an meine Arbeit ranzugehen, und die macht mir einfach Spaß. Und ja, das cool. Ist, glaube ich, solange das da ist, kommt alles andere von selbst.
Super. Julia, ich danke dir ganz herzlich für die vielen Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und bin gespannt, wohin dich der Weg noch bringen wird.
Super. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank und bis bald.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du hier bis zum Ende durchgehört hast, und ich möchte hier das Outro einmal nutzen, zu einer Gratulation, nämlich an den Fab Schütze. Er ist ja schon viele Male hier als Stammgast im Interview gewesen. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Low Budget High Spirit ist sein Musikbranchen-Newsletter-Format und zu dem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt am Montag erschien gerade der 100. Newsletter, die 100. Ausgabe. Wir sind mehr oder weniger zeitgleich 2019 angefangen. Herzlichen Glückwunsch und wer ihn tatsächlich noch nicht kennen sollte, sollte sich diesen Musikbranchen-Newsletter gerne abonnieren. Und ich bedanke mich am Ende bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung. Macht es gut, habt noch ein paar schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.